Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 295 am 25. Oktober. Ich bin Philipp Klöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Heute reden wir eigentlich über alles, was wir schon mal vor dem Quartal besprochen haben, in Folge 269. Es geht um Insolvenzen, Earnings von Alphabet, Microsoft, Snap und Spotify und noch die ein oder andere Hörerfrage oder News. In der letzten Folge, also in der vor einem Quartal, mit der wir ja auch immer dann die Zahlen und so vergleichen, haben wir mit Insolvenzen angefangen. Willst du damit heute wieder starten?
Du weißt, womit wir vor einem Quartal angefangen haben?
Ja, klar, einer arbeitet für diesen Podcast.
Einer, ja, nur du. Ja, vielen Dank, dass du arbeitest. Wir brauchen mal eine Rubrik, die irgendwie heißt, die andere Seite oder Lügen mit Fakten oder irgendwie so. Nee, aber was mir wieder aufgefallen ist, dass sehr regelmäßig gerade verschiedene Druckerzeugnisse davon berichten, dass die Insolvenzraten zweistellig steigen. Das ist auch vollkommen richtig. Also zum Beispiel, ich bin jetzt bei DStatis, dem Statistischen Bundesamt. Die sagen im September 19,5% mehr beantragte Regelinsolvenzen. September 2023 gegenüber dem Vorjahr. Im August 13,8% mehr als im Vorjahr. Im ersten Halbjahr 12,4% mehr Gewerbeaufgaben, im Juli 23,8%, sogar fast ein Viertel weniger, im Juni 13,9%. Soweit so gut. Diese Zahlen nutzen dann natürlich Zeitschriften, um das aufzugreifen. Insbesondere natürlich auch die Deutschland jetzt eh gerade nicht wohlgesonnen sind oder den Untergang der Industrie herbeischreiben wollen. Und das wiederum wird dann von der Industrie, irgendwelchen Lobbyisten, Wirtschaftsvertretern, Business Angels und so weiter genutzt und sagen, wir brauchen Staatshilfen jetzt. Also die Firmen sterben uns quasi, die toten Unternehmen rinnen uns nur so durch die Hände. Staatshilfen mit Konjunkturprogramme, so kann es nicht weitergehen. Hast du das Gefühl, dass mehr Firmen pleite gehen gerade?
Also von der Start-up-Welt habe ich das Gefühl, die laufen alle aus dem Cash langsam raus.
Ja, das kommt, aber das kommt mit großer Verzögerung, genau. Also viele Leute im Umkreis, die gefeuert worden sind, weil ihr Unternehmen dicht gemacht hat?
Nee.
Du lebst natürlich in der privilegierten Bubble, aber ich auch nicht. Und deswegen habe ich mir natürlich mal versucht, langfristige Zahlen anzuschauen. Das wiederum kann man, wie man will, bei Statista oder auch wieder dem Statistischen Bundesamt, also eigentlich direkt auf der Seite, wenn man Gewerbe Insolvenzen oder Insolvenzen Deutschland oder so sucht, dann kommt man eigentlich sofort auf DStatis. Und da ist ein langfristiges übertrieben, aber zumindest von Januar 2018 bis heute Chart. Und da sieht man, also nicht nur das, was wir ja wissen, ist zu Corona einfach ein absolutes Tiefpunkt an. Also da war es eigentlich unmöglich, also beinahe unmöglich sein, weil man ein Kulturtreibender oder so und hat sich dumm angestellt oder eins von beiden. War es ja fast unmöglich. Da sind die Insolvenzen auf 60 zu, das wird immer zu Sekunde, achso, das ist indiziert. Es ist indiziert auf 2015 100, aber ich glaube, ist das nicht so pro 100.000 Unternehmen oder so? Ich weiß nicht mehr. Also indiziert auf 100, das heißt, der Insolvenzwert von 2015 liegt bei 100 und dann geht der runter während Corona auf 60, also 40% weniger Insolvenzen, weil es, wie gesagt, echt schwer war zuzumachen, aber und trotzdem, es gibt ja andere Gründe. Und dann sieht man wieder jetzt tatsächlich so rund, so immer so zweistellig zwischen 14% und 20% Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Aber was man auch sieht, dass wir noch 20% unter dem, was ich jetzt mittelfristigen oder langfristigen Durchschnitt nennen würde. Oder eben dem Indexwert von 2018, 2015, 2016, 2017. Also wir haben weniger Insolvenzen als vor Corona, immer noch. Deswegen frage ich mich so, ob die Medien, die das berichten, dann welcher Wahrheit gegenüber die sich verpflichtet fühlen. Schaut man bei Statista, sieht man, da sieht sogar noch klarer. Ich lese jetzt mal eine Zeitreihe vor, die 2010 anfängt und das ist jedes Jahr und die Anzahl der Insolvenzen. 2010 und ich runde auf ganze Tausender. 168.000, 159.000, 150.000, 141.000, 135.000, 127.000, 123.000, 116.000, 110.000, 104.000 und dann kommt Corona nur noch 75.000, das ist dieser starke Abschwung, dann geht es wieder hoch auf 120 und jetzt 22, 105 und dieses Jahr ist es dann eben vielleicht 120. Aber egal wie man schaut, wir haben weniger Insolvenzen als je zuvor. Also mit Ausnahme von Corona. Und das war mir einfach wichtig, das mal zu erzählen, weil man kann es nur damit erklären, dass, also entweder hat man als Medium eine Agenda oder man weiß, dass schlechte News besser klicken. Schlecht klickt gut, deswegen schreibt man irgendwelche Sachen, die unvermeidet dabei den langfristigen Kontext und damit die tatsächliche Wahrheit. Ich finde es schon wichtig, das mal zu sagen. Plus, dass ich ja glaube, dass Insolvenzen unheimlich wichtig sind. Also das, was ja passiert ist, dass mit durch billigen, also warum gehen die so systematisch zurück? Da gibt es verschiedene Gründe für. Auch, dass weniger gegründet wurden. Aber natürlich vor allen Dingen, dass die mit billigem Geld einfacher ist, so ein Unternehmen länger zu betreiben. Und es wäre tatsächlich natürlich, ich glaube, unheimlich wichtig, so eine Art Hygienefaktor zu haben und das Unternehmen wieder pleite gehen können. Weil das dafür sorgt, dass Geld und Humanressourcen wieder produktiven und profitablen Zwecken zur Verfügung gestellt werden. Also die Leute, die bei irgendwelchen Unternehmen arbeiten, die an der Grenze zur Profitabilität jetzt künstlich am Leben gehalten wurden mit billigem Geld, die könnten auch produktiv in anderen Unternehmen arbeiten. Und ich glaube, es wäre total gesund, wenn auch wieder mehr Unternehmen, also wie gesagt, es gehen sowieso weniger pleite als zuvor. Und selbst wenn, fände ich es eigentlich ganz gesund, dass auch mal wieder ein paar pleite gehen können, weil es Personal freisetzt, was wir fairerweise brauchen. Und wenn es welches ist, was wir nicht sofort wieder einsetzen können, dann sagt das ja auch was über die Zukunftsprognose dieser Unternehmen, die dann pleite gegangen sind. Genau, und ich finde es auch einigermaßen unredlich, wenn man diese also falsche Fakten nutzt, um jetzt nach Staatshilfen oder sowas zu schreien oder irgendwelchen Förderkrediten, dass irgendwie Investments verdoppelt werden sollen vom Staat und so weiter. Das ist alles Quatsch. Also es geht Deutschland bestimmt gerade nicht gut, aber es ist, es hat ja niemand vor 2,5 Jahren gesagt, das Geld ist zu billig, wir laufen hier in der Blase, der Staat muss mal die Zinsen erhöhen. Da hat ja niemand, irgendwie wollte niemand auf die Bremse treten. Und jetzt diese schlechten, also die eigentliche Message ist, dass in dieser Phase von Corona, also erheblichen Corona-Turbulenzen, diese ganzen Year-on-Year-Vergleiche zum Vorjahr einfach komplett nutzlos sind. Man muss sich gerade langfristige Zahlen rein anschauen. Dass irgendwie 21 oder 22 keine vernünftigen Referenzjahre sind, das, also, sorry, also wir haben jetzt 5% oder 3,5% mehr, zwischen 3,5 und 4% mehr Zinsen. Das ganze Klima hat sich geändert. Jetzt so zu tun, oh, wir haben nicht mehr so viel Firmengründung wie 2021 oder wir haben mehr Insolvenzen als 21. So what? Also wir nähern uns der Normalität. Das ist wie jemand, der jetzt 2 Jahre, ich würde sagen, ein ganzes Wochenende feiern war auf Drogen und jetzt kommt der Kater und dann sagt er, ja, gib mir lieber mehr Koks. So. Oder haben wir Heroin schon probiert? Das scheint mir bei einzelnen Leuten so ein bisschen die Stimmungslage zu sein.
Was denkst du denn, wie viel Mittelständler auf Kredite, also mit Krediten am Arbeiten sind? Also die Zinsthematik ist ja schon begründet, oder? Wenn du 10 Jahre irgendwie dein Business so laufen hast mit Vorfinanzierung über die Bank und alles, dann musst du jetzt auf jeden Fall deinen Businessplan ein bisschen umschreiben.
Ja, aber wenn du, ja, vollkommen richtig, aber wenn du keine 4% Zinsen erwirtschaftest, um dein, also die als Kapital, den Zinsdienst zu erbringen, dann, das ist ja genau mein Argument. Es gibt ja Businessmodelle, die hohe Renditen haben in Deutschland. Und es wäre total, also das ist ja die tolle Wirkung des Marktes und des Zinses, ist ja, dass er sagen, für eine gute Allokation der Ressourcen sorgt. Wenn Unternehmen eben aus dem Markt gedrängt werden, weil sie nicht mehr profitabel produzieren können, dann können Arbeitskräfte zu anderen Unternehmen gehen, die den Marktzins noch schlagen können und höhere Renditen versprechen für ihre Shareholder. Und jetzt ist es nicht so einfach, dass natürlich kann ein Kohlekumpel jetzt nicht morgen anfangen bei SAP zu programmieren, aber trotzdem müssen wir uns ja nicht irgendwie vorlügen, dass Unternehmen, die keine 2% Rendite mehr schaffen, irgendwie die nur wegen Nullzinsszenario so überlebt haben oder mit Staatshilfen und Subventionen. Ich habe heute darüber nachgedacht, in welcher Welt ich lieber lebe, in der 2021-Welt oder in der Welt heute. Und jetzt im Moment ist es gerade so, bei jedem Investment, das ich mache, drehe ich jeden Euro dreimal um. Ich denke, ich weiß, so eine Liquidität ist begrenzt, ist bei allen begrenzt. Ich könnte teilweise Aktien zu fairen Preisen kaufen. Ich könnte, wenn ich wollte, Immobilien zu fairen Preisen kaufen, langsam. Und ich habe mehr Startup-Opportunities als Geld, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, ich treffe, also 2020 habe ich eine 500.000 in irgendeinem Essenslieferdienst, ich übertreibe jetzt ein bisschen, oder mache das ein bisschen dramatisch, aber da habe ich eine 500.000 in Essenslieferdienst gesteckt und jetzt diskutiere ich, ob ich 20.000 oder 25.000 Euro in Dinge, die mir sehr gut gefallen, investiere. Und ich glaube, das ist eigentlich die bessere rationale Zeit und die zu besserer, ich würde das alles wieder so machen, keine Sorge, aber ich glaube, das ist die bessere, rationalere Zeit, die zu besserer Mittelallokation führt, zur besseren Verteilung der gesellschaftlichen Ressourcen. Und ich finde das, also ich sag nicht, wir sollen Deutschland deindustrialisieren oder was weiß ich, oder ist alles egal. Aber ich glaube, man kann auch mal akzeptieren, dass man einen Reverse, also vielleicht gibt es eine Generation, die es gar nicht mehr kennt, irgendwie das Geld, aber es gab ja mal 7-8% Zinsen so. Vielleicht muss man das. Also dass Wirtschaft so funktionieren kann und eigentlich ganz gut so funktionieren kann. Vielleicht muss man das mal wieder ins Gedächtnis rufen.
Ja, aber ich könnte auch jeden Unternehmer, jede Unternehmerin verstehen, die irgendwie in den letzten 10 Jahren irgendwas aufgebaut hat und jetzt merkt, okay, in dem Szenario funktioniert
es. Was hast du aufgebaut, wenn es bei 5% Zinsen nicht mehr funktioniert oder bei 4% Zinsen? Sorry. Dann hast du dich mit Immobilien, also die Leute, das sind, also ich glaube, das Modell, was am meisten darauf reagiert, ist im Zweifel Leute, die sich mit Immobilien verspekuliert haben. Und da muss ich sagen, wenn du jetzt von deinen steigenden Zinsen gefressen wirst, dann warst du einfach ein Glücksritter vorher. Also wenn du nur in Nullzinszeiten mit irgendwie 110% Fremdkapital und Nullzinsen ein guter Immobilienfürst bist, dann hast du eigentlich auch nichts gebaut, finde ich. Und ich kenne Leute, die sagen, weiter mit Immobilien erfolgreich sind. Also es ist eine Bestimmung nicht einfacher geworden, die Zeit. Und ich glaube, die leiden weniger unter den Zinsen als unter anderen Restriktionen. Also irgendwie die Bereitstellung von Flächen, Mietpreisbremse und so weiter. Aber jetzt kommen wir lustig, mir fehlen immer diese Stelle. Also wenn man von einem zum anderen kommt, I don't know, vom Stöckchen zum, ich weiß nicht.
Vom Hundertsten ins Tausendste kommen oder vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen?
Eigentlich wollte ich sagen, ich finde es ein bisschen unverschämt, wenn man so diese Jahresvergleiche macht, in dem vollen Bewusstsein, dass 2021 und 2022 keine normalen Jahre waren. Und deswegen, die subjektive Wahrnehmung täuscht einen ja nicht. Ist ja nicht so, dass Leute auf der Straße rumlaufen und nach Arbeit fragen, weil ihr Business pleite gegangen ist oder dass wir irgendwie Massenentlassungen, Masseninsolvenzen haben, im Gegenteil.
Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt, mit der Notion KI, kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist, ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus, geh einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger, alles kleingeschrieben, notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show, notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge, Werbung Ende.
Dann lass uns weitermachen mit einer Hörerfrage. Anonym kam rein von einer Person, die uns geschrieben hat, ich habe in den letzten 6 Jahren halbwegs erfolgreich ein EV-Charging-Startup aufgebaut. Nach der letzten Finanzierungsrunde habe ich mich aber dafür entschieden, dass ich der klassische Founder bin und ich auf Dauer als CEO nicht glücklich werde. Daher suche ich nun einen Nachfolger für meine Position und werde in die zweite Reihe wechseln. Die Suche läuft gerade über unser Netzwerk und einen Headhunter ganz gut an. Trotzdem habe ich mir überlegt, ob man damit nicht in die Öffentlichkeit gehen müsste. Das Ziel wäre, noch mehr Kandidaten zu erreichen, die die zweite Phase, also von Scale-up bis Exit, in einem Startup bereits gemacht haben. Wie würdet ihr es finden, wenn wir unseren Suchprozess transparent und medial begleiten würden? Welche Vorteile und Risiken gibt es hier?
Also die Frage ist eigentlich eine typische Nachfolgeregelung oder ein Nachfolgeprozess. Wie finde ich meinen Nachfolger? Aus welchen Gründen auch immer, das ist ja eigentlich nicht relevant. Und mache ich das so publik wie möglich, um die Zielgruppe zu erweitern? Oder mache ich es eben sehr gezielt über Netzwerk und Headhunter so ein bisschen unterm Radar? Was ist dein Bauchgefühl oder deine Erfahrung oder deine tagelange Recherche? Was hat die gebracht?
Mein erster Gedanke war, wie läuft überhaupt die Jobsuche von Markus Dirkmann? Der wollte doch über LinkedIn
im Manager-Magazin. Ich habe mir so geschworen, das nicht zu erwähnen und mir zu verkneifen. Jetzt hast du gesagt, was du raus.
Also, das ist das Erste, was mir eingefallen ist dazu. Der hat doch auf LinkedIn irgendwie
mal... Aber es funktioniert. Medien funktionieren.
Genau, also es hat funktioniert, aber auf seinem LinkedIn-Profil ist jetzt noch kein neuer Job. Aber ich meine, das ist jetzt ein halbes Jahr her.
Guck mal, wie meine Stirn glänzt. Siehst du das hier? Ich habe ein Peeling gemacht. Guck mal, es sieht so aus, als hätte ich ein LCD-Display auf der Stirn. Einfach eine 4x8 cm große Fläche, die nur glänzt. Junge Babyhaut.
Ja, vielen Dank, dass du mir so gut zuhörst. Aber ja.
Nee, ich habe zugehört. Also was ist, du gehst den Public Way, also du hast ja gerade da bewiesen, dadurch, dass du das dir das sozusagen präsent ist, dass das gut funktioniert.
Ja, ich würde es trotzdem nicht machen. Also ich glaube, du wirst einfach, also im besten Fall willst du eine Person, wie beschrieben, von Scale-Up bis Exit und die wird bestimmt nicht ihre Zeit auf LinkedIn oder so vertreiben, sondern halt aktuell im Job sein. Und dann würde ich eher im Hintergrund fragen, wer hat dort eine Person, wer kennt gerade eine Person, die irgendwo in einem Job ist und ganz gut für den Job passen würde.
Ja, genau. Also es gibt verschiedene Antworten, glaube ich. Also du könntest einfach sagen, es ist Streuverluste versus Targeting. Also natürlich kannst du mehr Leute erreichen, aber die Frage ist, erreichst du mehr relevante Menschen für diesen speziellen Job, wenn du jetzt mehr Leute erreichst? Wenn du einen guten Headhunter oder Headhunterin hast oder sagen gutes eigenes aktives Recruiting in deinem Netzwerk machst, dann solltest du einen Großteil der relevanten Personen eigentlich identifiziert haben. Also es geht ja Leute, die irgendwie ähnliche Industrie, ähnliches Stadium oder schon mal was gegründet in einer ähnlichen Industrie und so weiter. Man macht genau die Arbeit, um eigentlich einen Großteil der relevanten Zielgruppe dadurch zu identifizieren. Und dann sollte man aufs gleiche Ergebnis kommen mit weniger öffentlichem Wirbel. Das ist ja auch der Weg, den sagen renommiertere Unternehmen, größere Unternehmen, arrivierte Unternehmen in der Regel gehen. Ne? Wenn jetzt irgendwo ein Vorstand besetzt wird oder so, dann macht das eine Executive Research Firm oder Executive Search Firm und dann Headhunter und nicht, das ist ja nicht in der FAZ ausgeschrieben irgendwie, dass die Deutsche Bank einen neuen CFO sucht oder so. Von daher, glaube ich, ist das schon der bessere Prozess. Und das so öffentlich zu machen, trägt, glaube ich, zu einer positiven Reputation der Firma nicht bei. Und ich tendiere auch für, also mich interessiert so ein bisschen das Gegen, ich habe so überlegt, ich konnte keine guten Gründe für das Gegenkonzept. Es ist, glaube ich, schlau, mal über das Gegenkonzept nachzudenken, aber ich konnte keine guten Gründe dafür finden. Und dass du die Kandidatenauswahl deutlich erweiterst, da bin ich mir eben nicht so sicher, weil wenn du gut vorher recherchierst, dann solltest du eigentlich die relevanten Kandidaten sowieso identifiziert haben.
Ja, und in dem Fall als CEO, also als Gründer dann runtertreten, würde ich es auch. Ich würde es so lange wie möglich unterm Radar fahren. Und dann irgendwann, wenn man nach 6 oder 12 Monaten sieht, hey, das läuft wirklich gut, dann würde ich erst damit rausgehen.
Ja, und du setzt auch viele Menschen, glaube ich, einer ungewollten, also wenn jemand das mündig selber entscheidet, so er möchte seinen Arbeitsprozess jetzt publik machen und irgendwie eine Medienpersönlichkeit werden stattdessen, irgendwie erwachsene Menschen. In dem Fall, warum nutzt man sozusagen so ein bisschen clandestinere Wege oder diskretere Wege? Weil natürlich, eventuell will man nicht, dass Leute, die noch gar nicht von dieser, also will man, dass die ganze Belegschaft schon weiß, der Founder steigt aus, will man, dass die Konkurrenz das weiß. du schützt auch so ein bisschen die Privatsphäre vieler beteiligter und unbeteiligter Leute damit. Und sagen wir, du machst jetzt so eine öffentliche Ausschreibung, so ein DSDS für CEOs. Ebnest du damit den Weg für die Person, die diesen Job eventuell am Ende bekommen wird? Oder ist das dann ewig der oder die gecastete CEO? Ich glaube, der diskrete Weg ist da tatsächlich der bessere, obwohl es, glaube ich, immer sinnvoll ist, solche Konzepte auch in Frage zu stellen. Aber ich würde mich hier trotzdem für die hergebrachte Lösung entscheiden, glaube ich.
Schicke Stirn, wirklich schicke Stirn. Hast du das Licht frontal noch an oder ist das nur der Bildschirm?
Ich habe so ein Influencer-Licht hier drauf scheinen, aber was mich wundert, ist, dass es so viereckig leuchtet.
Das sieht aus, als ob du da einen Chip eingebaut hättest. Also so. Oder ob du jemand, oder ob du ein Brett vorm Kopf hast.
Ja, aber wie wahrscheinlich ist das, dass das eine ebene, viereckige Fläche ist? Vorne auf der Stirn. Oder ist das bei mir so? Vielleicht ist es bei mir einfach so.
Das ist einfach der Display. Hast du auf LinkedIn schon versucht, eine URL in deinen Header reinzuschreiben?
Nee, ich wusste nicht wo, aber angeblich gibt es bei LinkedIn ein neues Feature, wo man unter seinem Profil, da wo sonst die Tagline wie Beziehungen fehlen, schaden nur dem, der keine hat, oder Connecting Mittelstand und Aspiring Leaders, oder
Forbes 30 under 30.
Passionate about Procurement oder whatever, was man da so reinschreibt. Darunter kann man jetzt auch eine URL posten und es wird spekuliert, warum das ist, und ich bin gespannt auf deine Meinung.
Ich glaube, dass sie einfach einen Link in der Bio-Produkt anbieten wollen. Irgendwann.
Und das ist ein Bio-Produkt? Was soll das sein?
Naja,
das ist wie Linktree oder was?
Genau. Und damit, also das wird ja die URL sein, die dort alle Leute reinbauen werden.
Also, oder ist es nicht, um LinkedIn noch attraktiver für Influencer und Thought Leader zu machen? Jetzt, wo Twitter dem Untergang weiter anheim,
Das würde ich sagen,
wie eine Konzession für Influencer, die das überall dürfen und wo du sagen könntest, für mich als Influencer ist die Hauptschwäche von LinkedIn so, ich kann Leute nicht auf mein eigenes Produkt leiten, sondern es muss das über diesen Umweg Firmenwebseite, Profil und dann Linkout und dann diese schlimme Dereferrer-Page, die LinkedIn noch for whatever reason haben sie diese Dereferrer-Page, ist die, wo steht: Du hast gerade geklickt, du möchtest auf www.sap.com. Wir leiten dich nur weiter, wenn du wirklich auf www.sap.com möchtest. Überprüfe nochmal die URL und dann nach 35 Sekunden oder wenn du nochmal klickst, leiten wir dich weiter auf sap.com. Ich glaube, das ist ein Hindernis, um Influencer und Thought Leader quasi auf die Plattform zu bekommen. Und ich glaube, das schaffen sie einfach ab. Was ich noch nicht sehe, ist, dass sie von ihrem Outgoing Links sind uncool Mantra weggehen, leider. Das wäre cool. Wobei ich spüre gewisse Veränderungen im LinkedIn-Feed gerade. Also entweder bin ich im AB-Test, aber ich habe das Gefühl, ich sehe noch keine Verbesserung, aber ich sehe einen sehr direkten Feedback-Loop, dass wenn ich was like, sich mein darauf folgendes Feed sehr stark verändert. Also viel sehr, sehr ähnliche Inhalte zeigt, was zu keinem besseren Ergebnis führt, ehrlich gesagt, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass gerade am Feed rumgespielt wird, ziemlich toll. Wie auch immer. Aber ich glaube, eigentlich sehen sie, und ich meine, dass ich glaube, LinkedIn hat die beste Position, um jetzt Leute von Twitter abzugreifen, die da unter mangelnder Reichweite leiden oder sich einfach nicht mehr damit arrangieren wollen, was da abgeht. Und das war halt einfach ein Feature, was gefehlt hat, um Kreatoren innen auch ihren fairen Share zu geben. Nämlich das, dass ich irgendwie durch den Content, den ich kreiere, auch Awareness für mein Produkt oder meine eigene Webseite leiste.
Was müsste denn passieren, dass du auf LinkedIn so Sachen postest, die du auf Twitter postest?
Ja, auf LinkedIn, auf Twitter poste ich schon ein bisschen kontroverser als auf LinkedIn, ehrlich gesagt. So oder so, ich mache das jetzt nicht abhängig von irgendwelchen Neuerungen, aber ich versuche sozusagen bei LinkedIn schon mehr auf Insights und weniger auf Meinung zu gehen. Und Twitter ist schon was, wo ich auch mal was poste und schaue, wie Leute eigentlich darauf reagieren, auch um Feedback zu bekommen, vielleicht ganz gewollt. LinkedIn ist eher was, wo ich Dinge, die also gewissermaßen überprüft sind oder reifere Gedanken oder Analysen teilen würde. Das wäre mein, ich habe nicht das Gefühl, dass jeder das so sieht, ehrlich gesagt, aber das ist so ein bisschen meine Aufteilung. Also Twitter ist so ein bisschen das Labor und LinkedIn ist die wissenschaftliche Publikation. Naja, wissenschaftlich ganz sicher nicht, aber du weißt, was ich sagen will.
Ja, da versuchst du dich auf jeden Fall ein bisschen besser darzustellen. Aber
kritisierst du jetzt auch schon, fängst du jetzt auch noch an, meine Twitter-Posts zu kritisieren?
Nee, ich bin ja kaum da. Also
werden dir die auch zugeschickt schon?
Nee, eigentlich nicht.
Halt mal hin.
Also das nicht. Aber es ist schon ein bisschen schade, dass man sich einloggen muss, um irgendwie deine Timeline zu sehen.
Ja, musst du den großen Chef fragen, ob der das für dich weg. Da kommen wir später auch noch drauf. Oder als nächstes sogar? Nee. Hast du das so geplant? Nein.
Wir reden erstmal über Xing. Da gibt's wohl einen Fokuswechsel. Die wollen mehr auf Jobs gehen. Und bei uns in der Community wurde gefragt, wie wir das so finden. Also wäre das, sich zu konzentrieren auf Jobs, wäre das nicht eigentlich ein Red Ocean Markt, in dem Indeed, Stepstone und so weiter drin sind? Und ja, was wir davon so halten würden.
Also mit Xing meinst du neuerdings New Work, also ist eben als OpenBC, wenn ihr graue Haare habt, kennt ihr es noch. Ich glaube, das ist der verschlafenste Fokuswechsel überhaupt, weil die Wahrheit ist, wenn man den eigenen Veröffentlichungen glauben kann von Xing oder New Work, dann ist ja so, dass HR Solutions schon jetzt 70% der Umsätze ausmachen. Die Mitgliederanzahl angeblich schrumpft sie nicht so richtig, aber was auf jeden Fall schrumpft, die Umsätze aus der, also sie nennen das, sie haben ein Segment, das heißt HR Solutions und Talent Access. Das würde ich sagen, ist Recruiting, HR, Employer Branding, der Jobmarkt einfach gesagt. Da sagst du jetzt, das ist der neue Fokus. Und sie haben ein Segment B2C. Das ist Business to Customer. Das ist nach meinem Verständnis die Abos der Leute, die immer noch glauben, dass Xing relevante, also ein Premium-Abo wert ist. Mein Gefühl ist, also nicht mein Gefühl, sondern die Zahlen sagen oder Xing selber sagt, dass Talent Access Segment und HR Solutions 70% des Gesamtrevenues ist, so oder so. Und der B2C Part sinkt halt um 17% im Q2 beim Umsatz, während der Talentmarkt um 6% steigt. Das heißt, und das ist ein langfristiger Trend. Also ist doch vollkommen klar, dass du keine neuen Abonnenten wirbst, also keine bezahlten Leute für Xing wirbst. Und gleichzeitig ist es fast ein bisschen erstaunlich, dass man mit HR und Talent tatsächlich noch Geld macht. Ist das ein Red Ocean Markt? Ich würde sagen, ja. Also die Konkurrenz zwischen Indeed und Stepstone und Glassdoor und was da noch so am Markt ist. Kununu.
Ja, Kununu gehört doch zu New Work, oder?
Genau, Kununu gehört zu New Work, Glassdoor gehört zu Indeed und das wiederum zu Recruit, oder beide gehören zu Recruit. Stepstone gehört zu Axel Springer, so wird gemunkelt, hat schon Investor Relations Officer, könnte irgendwann in die Börse gehen oder über einen Prozess woanders hin verkauft werden, was auch immer, ich weiß das selber nicht. Natürlich ist es kein einfacher Markt, aber es ist einer, der viel Rückenwind hat, ne? Was ja meine Hypothese für ZipRecruiter war, die jetzt, muss man fairerweise sagen, im Aktienkurs sich noch nicht so gut widerspiegelt. Aber ich glaube, dass der durch die demografische Lücke von, ich sage ja mal, 500.000 im Jahr ist die strukturelle Lücke. Das heißt, jedes Jahr 500.000 Jobmangel mehr oder also die klaffende Lücke zwischen Bedarf und Angebot. Klafft jedes Jahr nochmal eine neue 500.000 mehr auseinander. New Work hat da jetzt endlich ein neues, gutes Narrativ gefunden. Die sagen, jeden Tag fehlen 1.000 Leute mehr. Das ist, glaube ich, auch vielleicht das bessere Narrativ sogar. Kommt man ja auf einen ähnlichen Wert. Genau, aber das wurde jetzt so angekündigt vom Geschäftsführer, dass das der große Strategiewechsel ist, aber ich glaube, das ist einfach eine Manifestation der Realität. Also, wie gesagt, mehr als zwei Drittel der Einnahmen kommen eh schon aus dem Segment HR. bei dem anderen, das ist in Structural Decline. Es gibt in einer globalisierten Welt keinen Grund für ein lokales Business-Netzwerk. Verstehe nicht, warum Leute überhaupt Geld. Also ich glaube, es gibt so ein paar Restmitglieder, die ja zahlen. Und natürlich ist es aus Sales-Sicht vielleicht schlau, da, wo man weniger Konkurrenz hat, auch dann nach Accounts zu jagen. Aber insgesamt sollten die Netzwerkeffekte da abnehmen und dann kann das nur weiter sozusagen sich auflösen. Und von daher ist jetzt nicht überraschend, also sinnvoll, das zu formulieren, aber die Realität hätte es eigentlich vor 2 Jahren oder noch früher geboten, würde ich sagen. Was denkst du? Und der Markt ist nicht einfach, aber sie wachsen ja in dem Markt. Also beziehungsweise der Markt hat jetzt gerade Gegenwind, aber Sekunde, ich glaube, sie verdienen, das EBIT geht runter. Sekunde, jetzt müssen wir mal gucken. Also das EBIT da sinkt, aber die Umsätze, Service Revenues steigen. Ja, also die steigen im HR-Bereich und sie sinken im B2C-Bereich. Also das sind meiner auch die Subscriptions. Von daher ist es ja zweifelsohne die richtige Entscheidung.
Es wird interessant zu sehen, wie sie den Shift schaffen, also kulturell in den nächsten Jahren.
Ja, und wenn du die Mitglieder nicht mehr hast, dann sind die HR-Solutions natürlich auch, sagen wir mal, vorsichtig formuliert, weniger werthaltig. Das basiert ja, also ich würde vermuten, dass die angebotenen HR-Solutions, einerseits ist so ein bisschen so, dass alle Firmen genug HR-Budget haben, um viele Dinge zu bezahlen. Budget vielleicht nicht, aber der Pain und die Willingness to pay ist relativ hoch, würde ich sagen. Einfach weil der Pain hoch ist, also weil Arbeitskräftemangel herrscht. Von daher kann man mit guten Sales-Efforts wahrscheinlich immer noch irgendwo Geld rausholen. Aber die Frage ist, im Moment ist es ja bestimmt schon so, dass Leute das so ein bisschen im Vertrauen auch darauf machen, dass Xing noch ein relevantes Restnetzwerk ist. Und wie gesagt, das wird kleiner, Netzwerkeffekte lösen sich logarithmisch auf irgendwann. Man sieht es ganz gut, wie gesagt, 17% Year-on-Year Umsatzverfall im B2C-Segment. Hast du noch einen Xing-Account? Mm-mm. Kann man dich da noch kontaktieren? Mm-mm.
Ich habe mich gelöscht, dann haben die mich angefragt, ob sie mich irgendwie auf so eine Xing-Zeitung setzen wollten. Dann habe ich mir dafür nochmal einen Account angelegt.
Und auf eine Xing-Zeitung?
Ja, das war eine ganze Weile her. Ja, und dann habe ich mich da nochmal angemeldet, dann war ich in dieser Zeitung und dann habe ich mich irgendwann wieder abgemeldet.
Du bist auch so eine Publicity-Hure.
Du ja nicht.
Ich bin, glaube ich, noch so halb angemeldet, weil ich Geburtstage über Xing erfahre, ehrlich gesagt.
Ja, das große, große Problem in deinem Leben ist ja dein Kalender, wie wir wissen.
Ja.
Und kann ich gut verstehen. Kann man die nicht exportieren?
Nee, aber dafür würde ich bezahlen. Also wenn Xing noch schnell Geld verdienen will, 10 Euro im Jahr für Geburtstagsexport, ich wäre dabei.
Ja, schließen Sie jetzt ein 2-Jahres-Abo ab und exportieren Sie einmalig Ihre Kontakte. Das wäre
gute Growth. Finde ich gar nicht so dumm.
Also About You hat Newsletter geschickt, dass man 1 Million gewinnen kann, wenn man jetzt ein bisschen was shoppt.
Ist auch nicht so, dass ich den Leuten dann gratuliere. Ich will nur wissen, wie alt die werden. Ja, und das ist besser Alter mit meiner frisch gepeelten Stirn.
Ja, und im Zweifel ist das Geburtstag das Einzige, was noch wirklich intakt ist von dem ganzen Profil, weil man da seit 5 Jahren sich nicht mehr angemeldet hat und nichts aktualisiert hat.
Ja, ich kann auch meinen Geburtstag mal da ändern und schauen, wer so richtig retard ist und dann am falschen Tag gratuliert, weil es auch Xing stand.
Lass uns lieber zur unvorbereiteten Frage kommen.
Was?
Sag mal, was bedeutet MFA?
MFA? Martha Friedrich Anton?
Ja, fast. Also es sind 3 Wörter.
Also es kommt auf den Kontext an. Wenn es im Kontext Internetmarketing ist, dann heißt Made for AdSense.
Okay, und wenn es im Kontext der nächsten Karte ist, hier auf unserem Board?
Achso, Sekunde, muss ich schauen. Aber Made for AdSense stimmt schon, oder? Da können meistens nichts anfangen.
Erklär uns doch erstmal Made for AdSense.
Made for AdSense sind Webseiten, die man nur baut, um sie mit Google AdSense Anzeigen zu monetarisieren, die ansonsten eigentlich nicht viel Value haben. Achso, es geht um Cloudflare. MFA, steht es da? Habe ich das nicht gut genug gelesen, vielleicht den Artikel?
Vielleicht stand es auch in einem anderen Artikel.
Ach so, Multi-Factor Authentication meinst du? Oh Mann, ja,
klar. Gott, wie peinlich.
Oh Gott, wie peinlich. Und ich denke an, ach so. Ja, MFA ist Multi-Factor Authentication natürlich. Das heißt, warum ihr noch SMS braucht, kurz gesagt. Also, wenn ihr euch irgendwo einloggt auf ein zweites Gerät, um sicherzustellen, dass nicht jemand was geklaut hat oder sich euer Gerät hackt, das auf einem zweiten Gerät, oder über einen zweiten Kanal, also E-Mail und SMS, quasi die Credentials oder das Passkey abgefragt wird.
Genau. Wenn ihr ganz sicher sein wollt, dann könnt ihr das auch irgendwie mit einem Hardware-Device machen.
Also mich interessiert eigentlich nur eine Sache. Pass auf, also wir legen mal in die Shownotes einen Artikel auf vom Cloudflare-Blog, den der CEO Matthew Prince auch verbreitet hat, getweetet hat. Der beschreibt eigentlich so irgendwie, man sein Identity Management und sein Access Management in der Firma wirklich, wirklich sicher machen kann oder sagen, deutlich sicherer als bei den meisten Firmen ist. Und also ich würde das so soweit ich das beurteilen kann, würde ich das unterschreiben. Das klingt schlau, zumal es ihn vor den letzten Security Breaches bei Okta gerettet hat, mehr oder weniger. Also Okta ist ein sogenannter Identity Management Provider. Das heißt, die sorgen dafür, dass ihr onboardet einen neuen Mitarbeiter in eurer Firma und damit der gleich Zugang zu Google Analytics, der Finanzbuchhaltung, HR und was weiß ich und allem hat, löst Okta, wenn ich das verstehe, quasi den Firmen-Login, also von einem Login zu vielen. Identity Management heißt das Produkt, kennen wir vielleicht aus der Podcast-Werbung. Und was er jetzt macht quasi ist, es gab zum zweiten Mal, was wirklich unfortunate ist für Okta, ein Breach, also ein erfolgreiches Eindringen gegen die Sicherheitsschranken von Okta über das Customer Support System, wenn ich mich richtig erinnere. Und Cloudflare erklärt jetzt, wie sie das sehr früh mitbekommen haben, Okta darüber informiert hat, bevor Okta sie darüber informiert hat, dass es einen Breach gibt, und ihre Security Best Practice, wie man in Zukunft auch vor sowas sicher sein könnte, was das richtige Verhalten ist. Ich glaube, das ist ein gutes Schulstück sozusagen und sie schoolen, würde man im Englischen bleiben, sie schoolen Okta da auch wirklich in Security und die Frage ist, ist das fair eigentlich?
Das ist vor allem gute PR.
Aber ist es nette, also du bist schon das Arschloch, oder?
Ja, du als Shareholder von Cloudflare denkst dir natürlich, super, dass Cloudflare das macht. Die kämpfen auf der richtigen Seite und sind einfach immer früh dabei, sowas zu finden.
Ja, ich hatte ja auch Sympathien für Okta eigentlich, weil ich fand Okta eigentlich immer, es ist ein Service, den viele Unternehmen nutzen, glaube ich. Dass sie jetzt das zweite Mal sagen, penetriert wurden, ist sicherlich so, nicht so schön. Aber es ist schon so ein bisschen eine Arschlochnummer zu sagen, so, guck mal, hier hat jemand verkackt und wir erklären jetzt wie man einigermaßen sicher bleibt, wenn dein, und ich meine, Cloudflare ist Kunde bei Okta, ne, muss man auch fairerweise sagen, also sie nutzen trotzdem diese Solution weiter, aber sie nutzen sie halt mündiger und professioneller, aber ich bin so ein bisschen on the fence, sagt man. Einerseits sagen, machen sie hier gute Education, was Sicherheit angeht und prinzipiell, ne, also das durchschnittliche Unternehmen investiert viel zu wenig Geld in Sicherheit und Trust and Safety Education. Und gleichzeitig finde ich so von börsennotierten Unternehmen zu börsennotierten Unternehmen sozusagen so gegenseitiges Schooling, was Security angeht, auch ein bisschen fies.
Ja, also Okta selbst sagt, es ist nur ein sehr, sehr kleiner Anteil von ihren 18.000 Kunden, die betroffen sind. Und die haben das Ganze am Freitag, am 20. Oktober, publik gemacht. Und daraufhin hat Cloudflare den Artikel geschrieben, dass sie am 18. Oktober das gemerkt hätten. Das Interessante ist, ja.
Und dass der erste penetrierte, also am 2. Oktober, also über zwei Wochen vorher, hat Beyond Trust darauf aufmerksam gemacht. Schön.
Genau.
Ich wollte jetzt nicht merken. Genau. Schön.
Das war, ich wurde unterbrochen, weil das Interessante ist.
Okay, dann schneiden wir es raus. Wir schneiden das raus und du sagst, dass das Interessante ist. Ich will dir nicht die Sonne nehmen.
Nee. Wir machen, wir haben genug Zeit.
Wir können damit rechnen, dass du die Artikel hier liest.
Und das aller, also Beyond Trust ist ja auch so eine Security-Firma. Also jetzt von diesem sehr, sehr kleinen Anteil von Firmen sind ausgerechnet zwei Security-Firmen, bei denen es passiert ist. Und wie durch ein Wunder ist am 23. Oktober noch bei dem Passwortmanager 1Password ein Blogpost rausgefallen, die es am 29. September wohl das erste Mal gemerkt haben. Also alle Security-Firmen nutzen wahrscheinlich immer so ein Thema sofort, um sich da auch zu positionieren. Und die schreiben ja alle das Gleiche. Wir haben es gemerkt, wir haben Okta Bescheid gegeben, die haben zu spät reagiert, so, die müssen das natürlich auch ein bisschen prüfen. Und es ist mit unseren Kunden ist nichts passiert. Es ist ja immer die gleiche Kommunikation. Also Kundendaten sind wohl nicht angegriffen worden.
Also wir lernen, ich weiß nicht, ich würde mich nicht pro diese PR aussprechen. Ich finde es schon so ein bisschen dick Move auch. Aber wir lernen MFA, Multi-Factor Authentication aktivieren. Das sollte sowieso klar sein. Einfaches Beispiel, also warum macht man das? Wie oft saßt ihr schon neben einem Typen im C&A-Anzug mit Dell Laptop in der Bahn, wo das sein Passwort irgendwie hinten auf dem Bildschirm, also auf die Rückseite des Laptops geklebt wurde? Oder er das an einer Geschwindigkeit eingibt, dass die Gefahr ist, nicht, dass man es nicht mitbekommt, sondern dass es so langsam ist, dass man zwischendurch vergisst, während man es versucht nachzuvollziehen beim Eintippen. Damit man dann mit diesem Passwort nicht einfach sich irgendwo einloggen kann, gibt es eben Multi-Factor Authentication, wo der Mann dann außerdem an sein Samsung-Handy, das dann diesen typischen Hasston aus der Bahn, wie ist denn dieser Samsung SMS-Ton, den so nur Rentner und 50-jährige Vertreter haben? Aber dann kriegt er die SMS nochmal und gibt's dann ein. Warum guckst du so?
Fährst zu viel Bahn.
Ey, aber wirklich? Kennst du das nicht?
Nee.
Du hast noch nie jemanden gesehen, wo das Passwort hinten am Computer dran stand?
Ich fahre lange nicht mehr Bahn, wenn Leute irgendwie Bahn fahren müssen. Diese Business Travel.
Ach stimmt, du fährst ja immer in deinem SUV, aber da wollen wir jetzt wieder nicht drauf kommen. So viel Zeit haben wir heute nicht, Earnings-Tag. Was haben wir hier denn noch
nicht
so?
Mehr. Den SUV gibt es nicht mehr.
Wie? Achso, du fährst jetzt, ich darf nicht sagen, was du fährst.
Elektrisch.
Elektrisch. Fiat 500 oder was ist es?
E500? Ja, so ähnlich.
So ähnlich.
Weiter geht's mit Web Summits.
Zwei Parkplätze wieder weggefallen in Hamburg wegen Glück des neuen Autos.
Ja, mit der Software von Miles funktioniert das. Nein, die Web Summit, der CEO ist zurückgetreten. Ist das eine große PR-Nummer, eine große Sache oder versteckt er sich jetzt einfach ein bisschen im Hintergrund?
Also wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, darüber berichtet, dass Paddy Cosgrave, CEO vom Web Summit, sich meiner Meinung nach nicht antisemitisch geäußert hat, aber irgendwie den Fehler gemacht hat, sich nicht primär mit Israel zu solidarisieren und nicht primär furchtbaren Attentate oder Überfälle der Hamas zu verurteilen, sondern sich, man muss schon sagen, ja, vorrangig mit irgendwie Palästina, glaube ich, solidarisiert hat. Das ist dann, also und vor allen Dingen sagen, hat er die Zitate War Crimes von Israel in den Vordergrund gestellt, hat dafür viel Kritik geerntet, unter anderem von Speakern, Partnern, Sponsoren seines Web Summit, sicherlich nachvollziehbar. Dann hatte Josh Kopelman, ja, noch recherchiert, dass der Web Summit oder so Paddy Cosgrave gerade daran arbeitet, ein Web Summit Katar aufzubauen. Haben wir auch beschrieben, was da die Zusammenhänge sind. Müssen wir nicht nochmal aufwärmen. Und jetzt hat er Konsequenzen gezogen und tritt zurück. Man kann davon ausgehen, dass das nicht aufgrund von Zwang passiert ist, weil ihm gehören 80% der Firma. Die teilt er sich mit zwei Mitgründern. Der eine hat, glaube ich, noch 12, der andere 7%. Die sind seit längerem im Streit, weil die beiden, ist vielleicht auch ganz spannend als Hintergrund, die beiden werfen ihm oder die Holdings, die Firmen der beiden werfen der Firma von, also deren jeweiligen Investment Holdings vor, dass er die Minderheitsanteilseignerrechte nicht achtet, eventuell Gewinne nicht gleichmäßig verteilt, sondern sagen vorher Gewinne abzieht aus der Firma und so weiter. Das heißt, sie sind sich nicht einig, aber mit 80% ist er höchstwahrscheinlich der Mehrheitseigner. Weiß man nicht, ob die anderen beiden vielleicht bei ihrem Zurücktreten irgendwann mal eine Klausel gemacht haben, wenn sie beide sich einig sind, dass sie ihn entmachten können. Aber ich würde davon ausgehen, dass er es freiwillig macht und einfach um wirtschaftliche Interessen zu schützen. Also um das ist der einzige Weg, glaube ich, dass sagen die Massenflucht von Sponsoren und Speakern eventuell einzugrenzen, indem er eine Reihe zurücktritt. Unter anderem TechCrunch berichtet das. Also er übergibt offiziell seine Leitungsfunktion an ein Gremium von Menschen, wo aber niemand weiß, Sekunde, haben wir das hier, wie genau ist der Wortlaut? Also ich paraphrasiere es mal, er übergibt das an ein Gremium, wo aber niemand weiß, wer da drin ist, und es gab vorher auch eigentlich keine markanten Vertreter. Das heißt, man könnte jetzt unterstellen, vielleicht ist es auch einfach ein Zombie-Gremium, die am Ende machen, was er sagt. Dass es da eine wirkliche Nachfolge so schnell geben kann, halte ich für unwahrscheinlich. Es war eine Firma mit 300 Leuten, also irgendwelche Strukturen wird es da schon geben, aber man kann vielleicht davon ausgehen, dass er trotzdem die Strippen zieht im Hintergrund. Spekulation. Aber er macht einmal diesen den symbolischen Schritt als CEO zurückzutreten. Ich denke, damit nicht noch mehr Sponsoren. Ich weiß gar nicht, wie gut man als Sponsor ist das Geld dann verloren? Du unterschreibst einen Sponsoring-Vertrag und dass du da irgendeine Klausel drin hast, die dir das Recht offen lässt, weil dagegen kein Gesetz verstoßen ist, lässt du das Geld dann liegen als Sponsor? Was macht man dann? Gute Frage.
Ja, aber richtig was ändern, dass als neuer CEO tut sich da ja auch nichts. Also das Geld gehört, geht ja immer noch in seine 80%.
Genau. Klasse. Er profitiert weiter davon. Also, die Frage ist, ja, es macht sich selber zum Bauernopfer da. Ich habe mal geschaut, wer eigentlich noch Partner ist beim Web Summit. Ich nehme an, dass das einigermaßen ist das alphabetisch, ist es nicht? Ist es nach Relevanz? Ich weiß nicht, aber ich lese mal vor. Also Shell ist schon mal einer der Top-Sponsoren. Dann kommt relativ früh Dubai Department of Economy and Tourism. Dann Monchard, the Small and Medium Enterprises Authority Saudi-Arabien. Ich lasse natürlich viele kleinere jetzt aus. Also fairerweise, hier kommt auch die Trade Agency von so ziemlich jedem europäischen Staat vor, also Italien, Dänemark, Estland, Deutschland, alle versuchen sich dort auch darzustellen als spannender Business-Standort. Aber es sind auch einfach sehr viele, sagen Golfregionen, Nahoststaaten dabei. Wie gesagt, Saudi-Arabien haben wir schon gefunden, das ist Monchard, was habe ich eben gesagt? Genau, Dubai Economy Board, dann die Türkei mit 2-3 Organisationen, es gibt ein Katar Pavilion, es gibt insgesamt 4 Aussteller aus Katar, kann ich gleich nochmal schauen, wer das genau ist, Georgien, was haben wir hier noch, Sharjah FDI Office, Sharjah ist, wenn ich mich nicht irre, das drittgrößte Emirat nach Dubai und Abu Dhabi, FDI steht für Foreign Direct Investments, nehme ich an. Dann haben wir Möller Meers, Santander, Brasilien, Invest Katar, Visit Katar, Hongkong Tourismus Board, auch das ukrainische Tech Ecosystem, Spanien, Polen, Malta, Türkei nochmal, Frankreich.
Eigentlich ist die ganze Welt dabei.
Nee, also es ist Europa, würde ich sagen. Dann gibt es halt viele einfach US-Firmen und so weiter. Und ich würde auch schon sagen, es gibt da eine gewisse Häufung in also Katar, Saudi-Arabien, Emirate. Und wie gesagt, er hat ja. Und was spannend ist, was noch rausgekommen ist, ist, dass er sich zum Zeitpunkt seiner Tweets wohl in Katar aufgehalten hat. Um diesen Web Summit Katar, was der 5., glaube ich, ist. Es gibt einen in Kanada, einen in Südamerika. Ein in Lissabon, wo ist der 4.? Es gibt doch noch einen, wie auch immer. Aber er baut gerade an dem Katar, was finanziell bestimmt nicht der schlechteste ist. Ja, aber er zieht sich jetzt selber aus der Schusslinie. Ich denke, in der Hoffnung, ein paar Sponsoren einfach zu halten und Speaker. Der Web Summit müsste so 60, 70 Millionen Umsatz machen im Jahr. 70.000 Teilnehmer allein in Lissabon. Ich glaube so 20.000 in Nord- und Südamerika jeweils. Macht vielleicht Sinn, da ein bisschen sich aus der Schusslinie zu nehmen.
Gut, aber wird wahrscheinlich genauso ein guter Typ im Hintergrund sein wie Elon Musk bei Twitter.
Das könnte sein. Okay, und damit haben wir da auch schon zu viel Zeit verbracht eigentlich, oder?
Ab zu den 140 Sekunden Elon Musk. Wie sieht's aus? Ein Jahr Twitter. Ich war vor kurzem jetzt da, um nochmal den letzten Leuten Tschüss zu sagen. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt einen kleinen Group-Chat haben außerhalb von Twitter. Der hat ja noch gefehlt. Der ist jetzt auf einer anderen Plattform. Ja, kurz reingeguckt habe ich erstmal gesehen, wie ein Video von einer Polizistin, die irgendwie eine andere Person erschießt, die gerade mit einer Waffe irgendwo reingegangen ist. Also Content, den ich wirklich nicht sehen möchte.
Wie, du hast was gegen Free Speech?
Ja, auf jeden Fall. Wie war denn so das Jahr? Ich habe seit einem Jahr nichts getwittert und fühle mich ganz gut dabei.
Also 140 Sekunden hast du gesagt. Wir berufen uns auf Zahlen von SimilarWeb, schlaue Marketingaktionen von denen, glaube ich, das nach einem Jahr mal Revue passieren zu lassen. Sie sagen als Einstieg, Musk hat damals vor einem Jahr für 54 Milliarden Twitter gekauft. Vielen Dank nochmal für den Abkauf meiner Twitter-Aktien mit schönem Premium. Danach hat sich laut SimilarWeb, die in der Größe, in der Twitter sich bewegt, in der Regel sehr zuverlässige Zahlen haben. Für sie unterscheiden Web, Mobile und App-Zahlen. Sie glauben, dass der Web-Traffic ungefähr 14% gesunken ist, dass der Traffic zum Ad-Manager von Twitter um 16,5%. Da kann man sich jetzt fragen, warum nicht 50%, wenn so viele Advertiser abgewandert sind. Die Wahrheit ist meiner Meinung nach, das ist aber eine Deutung von mir, dass natürlich die Budgets von einigen wenigen Agenturen verwaltet werden. Das heißt, selbst wenn viele Kunden zurücktreten, loggen sich da die gleichen Ad-Manager eventuell oder Media-Manager ein. Das heißt, die Anzahl der Werbekunden geben sie ja selber zu, ist größer als 16,5%. US-Web-Traffic minus 19%, UK minus 12%, Frankreich minus 13%, Deutschland minus 18%, Australien minus 17,5%, Mobile minus 18% weltweit, Android und iOS minus 15%, also so weltweit haben sie zwischen, ja, ich würde sagen Siebtel und ein Sechstel an Traffic verloren. Der spannendste Fakt ist, dass das Profil von Elon Musk hat sich ungefähr verdoppelt gegen den Trend, was halt daran liegen könnte, dass er sich einfach selber mehr Reichweite gibt in seinem eigenen Netzwerk. Man sieht auch, dass Facebook, also Twitter ist das Netzwerk, das von allen sozialen Netzwerken am meisten Traffic verliert hier und hier. Man sieht auch, dass das blaue Facebook bei minus 10% ist, wenn Twitter so bei minus 14 wäre. Gewinn tun immer noch Instagram, WhatsApp, TikTok erheblich natürlich, aber auch Reddit, LinkedIn und sogar Pinterest gewinnen noch signifikant Anteile. Twitter ist trotzdem noch das drittgrößte Netzwerk pro forma nach Instagram und Facebook. WhatsApp ist jetzt, das ist jetzt Web-Traffic, da ist WhatsApp vielleicht nicht ganz so relevant, ansonsten wäre es, glaube ich, größer. Ja, und das war es auch schon. War ein bisschen mehr als 140 Sekunden, aber nicht unnötig lang. Das sind, glaube ich, Fakten, mit denen man schwer, gegen die man schwer argumentieren kann. Das ist Twitter. Obwohl wir eigentlich mehr, man muss ja fairerweise sagen, es gibt deutlich mehr Newslagen als vor einem Jahr. Also Ukraine, Hamas, Israel, Nahost und so weiter, das eigentlich sollte Twitter Rückenwind geben und trotzdem ist es der schlechteste Monat seit langem für Twitter gerade. Wenn man diesen Zahlen glauben kann, den ich wiederum sehr wohl glaube. Ja. Und ist ja auch der persönliche Eindruck von den meisten Leuten wahrscheinlich. Klar melden sich da jeden Tag irgendwie ein paar Deppen an, aber insgesamt gibt es auch viele Leute, die sich zurückziehen oder, und ich glaube, das ist der viel größere Anteil, die weniger interagieren. Und das liegt, ich wünschte, ich könnte sagen, es liegt an den Meinungen, die man da liest und den Menschen, die da sind, aber tatsächlich ist es einfach ein Riesenproduktproblem, warum es keinen Spaß mehr macht und warum ich es nicht effektiv nutzen kann.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/disclaimer nachlesen.
Ich habe mir heute den Earnings Call von Spotify angehört. Der CEO Daniel Ek meinte mehrmals Effizienz und dass Spotify neben einem guten Produkt jetzt auch ein gutes Business werden möchte. Die Aktie hat reagiert, plus 10%. Wie sind die Zahlen?
Also wenn ich habe den Call nicht gehört, sondern nur die Zahlen. Ich numbers, du narrative. Aber das beides ist hier im Einklang, muss man sagen. Also hat, ich glaube, krass abgeliefert und genau, was du gesagt hast, eigentlich gezeigt. Bin nicht einfach zu begeistern, aber es sind, glaube ich, sehr gute Zahlen. Der Umsatz ist insgesamt um 11% gestiegen gegenüber dem Vorjahr auf im Quartal jetzt so ungefähr 3,36 Milliarden im Quartal. Das sind Runrate 12 Monate ungefähr 12,5 Milliarden der Umsatz von Spotify. Ad-Supported-Nutzer haben dabei 16% mehr Umsatz gemacht, die Premium-Nutzer nur 10%. Dann beginnt es schon, dass die Cost of Revenues, die eigenen Kosten, nur um 8% steigen. Also 11% Umsatzwachstum, Cost of Revenue steigen nur um 8%. Das heißt, der Rohertrag weitet sich aus hier, um 18%, beziehungsweise steigt die Rohertragsmarge, Gross Margin, von 24,7 auf 46,4. Und das ist, wenn man jetzt an Spotify denkt, schon relativ viel. Ne? Die haben ja dieses Problem mit der Marge, weil sie so viel an die Labels und Google, Apple weitergeben müssen. Und dann, jetzt wird es nochmal spannend, es gab ja Layoffs bei Spotify, aber das waren ja nur 2% der Leute angeblich bei der letzten Welle. Ich weiß nicht, ob es davor gab es vielleicht auch schon welche. Was man jetzt aber sieht, ist, dass die R&D-Kosten für Forschung und Entwicklung um 4,5% runtergegangen sind. Marketing und Sales hat man um 18%, immer gegenüber dem Vorjahr gerechnet, 18% reduziert. Und General Admin um 19%. Also insgesamt sind die operativen Ausgaben um 13% im Schnitt gesunken, während der Umsatz um 11% steigt, während der Rohertrag sich ausweitet. Und so ist man von minus 228 Millionen im Vorjahr zu einem positiven operativen Ergebnis von 32 Millionen gekommen. Das ist jetzt noch kein riesiger, das ist 1% operative Marge nur. Aber im Vorjahr war man bei minus 7,5%. Cashflow positiv waren sie, glaube ich, auch im Vorjahr, lass mich schauen, ja, waren sie, zumindest im Q3, aber sie sind jetzt wirklich nach Gap oder IFRS, Spotify, ist New York, weiß ich gar nicht, entweder Gap oder IFRS, sind sie 1% operativ positiv von der Marge her. Der Cashflow ist Vorjahr 40 Millionen operativ, jetzt über 200 Millionen, also auch ein deutlicher Sprung. Das wären ungefähr 8,5% operative Cashflow-Marge. Was ich nicht bekommen konnte, war die Anzahl der Mitarbeiter. Die haben sie, ich glaube, das erste Mal nicht veröffentlicht. Wenn die jemand gesehen hat, gern schicken. Und auch die Subscriber-Zahlen gehen um 26% gegenüber dem Vorjahr hoch. Auch das getrieben hauptsächlich von Ad-Supported-Nutzern, also nicht Premium-Nutzern. Premium-Nutzer steigen um 16%. Wir haben vorhin gesagt, 10% Umsatzwachstum bei Premium-Nutzern, 16% Nutzerwachstum, das heißt, der APU ist ein bisschen runtergegangen, also sie wachsen in günstigeren Ländern vielleicht. Ja, aber durchweg gute Zahlen, also die Net Additions sind 23 Millionen neue Nutzer, das waren im Vorquartal noch 36, aber was vor allen Dingen krass ist, wie sie die Arbeit an den Kosten gemacht haben, also wie sparst du mit 2% Entlassung 13% der Kosten ein? Also ich glaube, sie haben beim Marketing einfach auch an Agenturen, Ausgaben und so weiter gespart. Ich glaube, sie haben weniger Leute, die aktiv arbeiten, sondern eher Management-Ebenen vielleicht gecuttet. Das würde dafür sprechen, warum man mit wenig Leuten viele Kosten spart. Und es ist aber so rein finanziell erstmal sehr erfolgreich, muss man sagen.
Ja, was ich krass finde, ist Research und Development. Da haben sie ja fast 100 Millionen gespart im Vergleich zum Vorquartal.
Ja, jetzt kann es sein. Ich glaube, es ist auch so, dass im Vorquartal schon so ein bisschen Restrukturierungsaufwendungen drin waren, wenn ich mich nicht irre. Deswegen war das vielleicht ein bisschen höher. Aber ja, also sie haben bei R&D, bei Marketing und bei General Admin deutlich gespart, also den drei OPEX-Funktionen. Und es ist dadurch deutlich besser. Also es ist wieder profitabel nach 2 Jahren ohne Profitabilität. Es ist sowieso Cashflow-positiv, aber jetzt generiert es ordentlich Geld. Also die Aktie hat 10% zugelegt, zweistellig. Ich glaube, vollkommen zu Recht. So gut sah Spotify lange nicht mehr aus. Teils ist es mit Preiserhöhung erkauft, muss man fairerweise noch sagen, natürlich das Wachstum, die man nur begrenzt weitermachen kann, aber...
Gut, weil die Preiserhöhung ist ja noch nicht durch alle Länder durch. So, in Deutschland können wir uns ja am 1.1. darüber freuen.
Ja, ich weiß das nicht.
Ja, also in der App wirst du wahrscheinlich schon okay geklickt haben, aber das
geht bis Ende des Jahres. Ich habe gefragt, ob ich spenden kann.
Genau.
Durchaus gute Zahlen. Also und Reaktion könnte fast noch positiver sein, vielleicht weil das Nutzerwachstum jetzt, hat zwar auch die Erwartung geschlagen, aber wie gesagt, 23 Millionen klingt viel, aber im Vorquartal waren es 36 und davor 26 und 33. Aber alles andere wirklich sehr gut. Endlich mal so Kostendisziplin. Da haben natürlich Menschen drunter gelitten, aber ich glaube, das war einfach nötig. Und da Spotifys Rohmarge oder Rohertrag einfach begrenzt ist durch die Deals mit den Labels, sind die Hebel, wenn wir fair sind, auf der Kostenseite. So, Spotify kann auf der Ertragsseite, wir wissen, dass kein gutes Jahr für Podcast-Werbung ist, es gibt nicht wirklich großartige neue Revenue-Streams, glaube ich zumindest. Das heißt, die Hebel für Spotify liegen auf der Kostenseite, nicht auf der Ertragsseite, meiner Meinung nach. Die Ertragsseite ist relativ starr. Du musst schauen, dass du weiter wächst. Du wirst leider erstmal 70% abgeben müssen an die Labels. Deswegen war dieser Kostenschritt fast ein bisschen überfällig, aber es war gut, den zu machen, offenbar. Die Firma ist dadurch einiges attraktiver geworden, würde ich sagen. Und ist jetzt nicht so, dass wir Innovation vermissen. Also wir haben genauso wenig wie vorher, einfach gesagt. Nur, dass weniger Leute dafür nicht arbeiten.
Ja, zur Margin haben sie gesagt im Earnings Call, dass der Marketplace, also dort, wo die Labels Werbung machen können für ihre Songs, dass sie da noch Möglichkeiten haben, den Labels oder den Künstlern zu ermöglichen, publiker zu werden, also als Marketing-Channel. Und da können sie wohl ein bisschen noch dran schreiben.
Ja, aber gestartet haben sie das vor 18 Monaten, vor einem Jahr oder so. Also so richtig materialisiert sich das nicht, habe ich das Gefühl. Also die Rohmarge ist im Vormarsch, sie verbessert sich leicht. Muss man jetzt beobachten, ob das wirklich sie materialisiert ist. Wenn sie das hinbekommen, wäre das natürlich ein zusätzlicher spannender Hebel. Ich würde das jetzt sagen, würde ich ein Modell bauen, würde ich das noch nicht reinschreiben, weil ich nicht 100% daran glaube, dass es funktioniert. Die Frage ist ja, gibst du das Geld auf Spotify aus als Label oder machst du nicht eine TikTok-Kampagne und kurbelst damit deine Streams an? Was ist billiger? Also bei Spotify auf Marge verzichten, damit du mehr gespielt wirst? Oder sagst du nicht, ich hau die 100.000 lieber in eine TikTok-Kampagne und dann kriege ich auch ein paar Plays mehr auf Spotify? Das ist, glaube ich, die Entscheidung, vor der du stehst als Label. Und ich habe das Gefühl, TikTok ist insgesamt gesehen der größere Hebel. Das ist, glaube ich, auch das eine, was Daniel Ek sicher nicht hören möchte. Ich glaube, YouTube und TikTok sind, es geht nicht gegen Apple Music. Ich glaube, da haben sie ganz gut einen Fuß vorne. Aber TikTok und YouTube Music ist bei jungen Leuten, glaube ich, schon ein Problem für Spotify.
Ja, kostenlos versus Abo.
Dann schauen wir mal weiter in die Big Tech Earnings, die heute kommen. Heute kommen Alphabet, Google und Microsoft und Snap kommt noch. Und wir fangen an mit Alphabet, also der Google-Mutter. Und zwar konnte Google oder Alphabet seine Umsätze erstmalig wieder zweistellig steigern, und zwar um 11%. So im Vorquartalen waren es 7%, 3%, so am Tiefstand sogar nur 1% Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Jetzt sind wir bei 11%, zweistellig. Also das mochte man sicherlich. Das setzt sich wie folgt zusammen. Das Suchgeschäft wächst um 11,3%. Das war zwischenzeitlich Q4 22 sogar mal rückläufig. YouTube hat wieder beschleunigt von 4,4 auf 12,5%. Das war zwischendurch auch mal Sorgenkind. Wie schnell das jetzt wachsen kann, ist die Frage. Aber 12,5 gibt erstmal wieder Hoffnung. Und das Cloud-Geschäft wächst mit 22,5. Und das, würde ich immer annehmen, ist eine Enttäuschung nach 28% im Vorquartal. Also es war so, dass Q1 Anfang des Jahres hatte 28,1% Wachstum. Im Q2 gab es 28% Wachstum und jetzt sind wir runter auf 22,5. Das sah vorher aus wie eine Stabilisierung. Da hätte man ein Tal sehen können, wenn man wollte. Jetzt geht es aber nochmal einen deutlichen Schritt runter. Und auch bei der Profitabilität hat die Cloud weniger Operating Income abgeworfen als im Vorquartal. Die war ja Break-Even das erste Mal im Q2. Das zweite Mal. Und jetzt verdient man zwar weiterhin Geld, aber weniger als im Vorquartal. Also Konkurrenzdruck in der Cloud und Wachstumsverlangsamung. Ist jetzt die Frage, wie sich das auswirkt. Ich würde vermuten, dass man mehr auf die Cloud guckt. Also das herkömmliche Business, dass das wieder zweistellig wächst, ist schon ganz interessant. Teilweise vielleicht auch, also vielleicht erholt sich der Werbemarkt schon. Man sieht aber auch jetzt ganz jüngst wieder, dass Google immer wieder neue Wege finden. Im Moment erscheinen jetzt inmitten der Suchergebnisse auf einmal Anzeigen. Vorher waren die immer oben drüber oder unten drunter oder ganz früher rechts der organischen Ergebnisse. Jetzt erscheinen mittendrin auf einmal Anzeigen, wo Nutzer sie wahrscheinlich besonders schlecht erkennen. Ansonsten die Traffic Acquisition Costs sind bestimmt wieder, die gehen ein bisschen runter sogar, hat man nachverhandelt, vielleicht hat man ein bisschen Marktmacht. Normalerweise sind sie so 30%, jetzt sind es 28,7%, da kann man ein bisschen sparen. Die CapEx hat man auch wieder, es wirkt so ein bisschen, als hätte Google letztes Quartal gezeigt, so wir können sparen und jetzt steigen die Kosten aber schon wieder. Die Headcount, die Mitarbeiterzahlen steigen wieder. Die CapEx sind hochgegangen von um 11% gegenüber dem Vorjahr, also die Investitionsausgaben. Cashflow ist gesteigert ordentlich gegenüber dem Vorjahr. Ergebnis ist auch deutlich besser, ein Viertel mehr Gewinn hat Google gemacht, operatives Ergebnis um 24,6% gesteigert. Alles gute Zahlen, aber die Cloud hat sicherlich die in die Suppe gespuckt. Ich guck mal, wie die Aktie steht. Oder hast du schon geschaut?
Ja, fast minus 5%. Und die News sind tatsächlich das Alphabet-Drop, weil die Cloud das Ziel gemisst hat.
Ja, das ist auch leider zu offensichtlich und zu, also wäre das jetzt noch weitere 2% runtergegangen oder so, da hätte, glaube ich, niemand sich beschwert. Aber von 28% Wachstum auf 22,5%, das ist enttäuschend. Und Cloud ist natürlich auch die Hoffnung, das Wachstumsgeschäft auch hochmargig, wenn es erstmal wirklich groß ist, hat jetzt nicht funktioniert oder sieht vorerst so aus, als würde es nicht besonders gut funktionieren. Und dementsprechend 5% ist natürlich jetzt auch ein moderater Abschlag. Sieht auch noch volatil aus, kann sich jetzt bis, wenn ihr das hört, könnte es schon wieder anders aussehen. Aber im Moment sieht es so aus, als wenn trotz guter Zahlen im Kerngeschäft, wäre die Überschrift, schwächelt die Cloud bei Google. Ergebnis sieht aber gut aus. Kosten haben sie unter Kontrolle. Kosten wachsen nur 7%. Umsatz, wie gesagt, 11% im Plus. Damit verbessert sich das Ergebnis. Aber Cloud. Und YouTube muss man auch schon nochmal erwähnen, zieht wieder auf den Wachstumspfad jetzt erstmal. Muss man sehen, wie hoch das wieder gehen kann. Und damit wäre das Wichtigste zu Google auch schon gesagt. Wir können weiter zu Microsoft gehen, gucken, wie schlecht deren Cloud-Zahlen aussehen. Gesamtergebnis. Auch hier wieder zweistelliges Wachstum nach drei schlechten Quartalen. 13% Umsatzwachstum. Das kommt nicht aus der Produkt-, sondern aus der Service-Sparte überwiegend. Also 100%, zu mehr als 100% kommt das genau genommen aus der Service-Sparte, weil die Produktsparte leicht schrumpft, aber auch nicht mehr so sehr wie im Vorquartal. Rohmarge hat sich verbessert um 2%. Das ist für Microsoft schon nochmal ein großer Schritt. Rohmarge Vorjahr 69,2, jetzt 71,2. Gute Gross Margin. R&D haben sie stabil gehalten. Also sind weiter im Sparprogramm wahrscheinlich. Ganz leicht steigend, aber im Vorquartal hat man wirklich gespart nach den Entlassungen. Jetzt hält man es relativ stabil. R&D, Forschung und Entwicklung, Sales Marketing relativ stabil. General Admin steigt leicht. Und so steigen die Kosten insgesamt nur um 1%, während der Umsatz ja, wie gesagt, um 13% steigt. Also muss sich das Ergebnis verbessern. Und wir machen nach im Vorjahr nur 50 Millionen Gewinn, auf einmal wieder fast 400 Millionen Gewinn im Quatsch, habe ich Quatsch erzählt, natürlich viel zu kleine Zahlen für Microsoft, das war nur das Other Income. Genau genommen machen wir, wo ist denn hier das Net Income? Wir machen nach 17,5 Milliarden 22,3 Milliarden Gewinn, also Profit, Net Income. Deutliche Verbesserung beim Ergebnis, ein bisschen Zinseffekt, aber vor allen Dingen durch die bessere Rohmarge und die Kostendisziplin hat sich das Ergebnis verbessert, auch durch das beschleunigte Wachstum. Und schauen wir dann hier, Cashflow ist auch über 30,5 Milliarden, die abgeworfen werden, allein in diesem Quartal bei Microsoft. Das alles, wie wir in einer der vorigen Folgen besprochen haben, zu einem sehr günstigen Netto-Steuersatz. Und dann gucken wir mal in die Segmente. Und das ist ganz spannend, weil hier sieht man eigentlich in allen Segmenten eine Beschleunigung. Also die waren ja alle rezessiv, ne? Also Microsoft hatte auch zu kämpfen. Die Story dahinter ist, zu Corona haben sich alle Leute eingedeckt mit Office-Software, Office-neuen Computern und so weiter. Man hatte so Ende 2021, Anfang 2022 das absolute Hoch und dann von da ging es eigentlich bergab. Und jetzt ist aber so das Cloud-Revenue-Wachstum geht von, also sind jetzt mal die Wachstumszahlen des Vorquartals mit diesem Quartal, die ich vergleiche. Cloud Revenue geht von 21 auf 24 hoch, Office, also Wachstum, ne? Nicht prozentualer Anteil, sondern Wachstumsgeschwindigkeit. Office Commercial geht um 3% das Wachstum hoch, Office 365 um 3% hoch, Office Consumer bleibt gleich, LinkedIn wächst das erste Mal wieder, ist runtergegangen auf 5% Wachstum, jetzt wieder 8% Wachstum, so zarte Erholung. Dynamics erholt sich leicht, Serverprodukte erholen sich leicht und dann jetzt wichtig die Azure Cloud, auch die ist wie bei Google runtergegangen von 40, also von kommend von über 50, 46, 40, 35, 31, 27, 26 runter und steigt jetzt aber um 29. Und da würde ich jetzt vermuten, dass Microsoft das, was Google verloren hat, im Aktienkurs gewinnt, also so mitteleinstellig hoch wahrscheinlich.
Korrekt.
Können wir gleich gucken. Also oder könnte fast hoch einstellig sein, weil also die deutliche Trendumkehr bei Azure von leicht zurückgehendem Wachstum jetzt in ein reakzelerierendes Wachstum. 3% schneller, 29%, damit die schnellst wachsende Cloud, erstmals schneller als Google wieder. Normalerweise ist Google die am schnellsten wachsende Cloud, weil sie auch die kleinste ist. Also von den großen dreien, AWS, Amazon Web Services, Azure, Microsoft und Google Cloud Plattform, Alphabet, sind ja die drei großen Clouds der westlichen Welt. Und normalerweise wächst die noch relativ kleine Google Cloud am schnellsten. Und jetzt wächst Microsoft mit Azure. Vielleicht liegt es an der AI-Anwendung. Müsste man jetzt auf den Earnings Call, den konnten wir jetzt noch nicht hören, achten. Aber auf jeden Fall eine schöne Trendumkehr. Jetzt fragen wir uns natürlich vor allen Dingen, wie wird es wahrscheinlich am Donnerstag oder wann kommt Amazon raus? Wie wird es bei AWS aussehen? Also haben die auch die Trendumkehr geschafft oder geht es denen wie Google? Also wir haben hier, um das mal nochmal deutlich zu sagen, bei Google bricht es von 28 auf 22,5 um 5,5% ein, das Wachstum. Bei Microsoft steigt es um 3%. So, das, man würde denken, die sind nicht im gleichen Markt, aber sie sind exakt im gleichen Markt, nämlich in Cloud-Hyperscaling-Anwendungen, teilweise AI-Anwendungen in der Cloud. Schon eine sehr ähnliche Kundschaft, würde ich sagen. Und
wie viel von den Kunden könnte OpenAI sein?
Ja, du könntest natürlich sagen, ja, klar, wie viel ist allein GPT davon und andere Open DALL-E? Aber dann müsstest du sagen, also, was hat Microsoft bezahlt? 20 Milliarden haben sie investiert in, oder auf 10 Milliarden, auf 20 Milliarden? Wir gucken mal, was Microsoft allein heute hinzugewonnen hat. Also, wenn, dann wäre das, ich meine, das ist sowieso eine schlaue Investition, aber
also die Aktie ist fast plus 4% jetzt gegangen, after hours. Oh,
ich hätte es fast noch höher gesehen eigentlich. Aber, also egal, 4% von 2,5 Trillion sind 100 Milliarden, oder? 2,5, also 2500 Milliarden mal 4% sind 100 Milliarden, ja. Also sagen wir mal, das kommt jetzt überwiegend oder zu einem signifikanten Anteil aus OpenAI, GPT oder so. dann haben sie an diesem Tag mit diesem besseren Ergebnis versus den Cloud-Markt. Und das wäre jetzt noch interessanter, wenn Amazon wirklich auch schlecht aussieht, weil dann wäre es der absolute Master-Move. Weil dann haben sie sich aus dem allgemeinen Cloud-Markt so ein bisschen rausgelöst und haben mit einem 10 Milliarden Investment hier 100 Milliarden an Börsenbewertung geschaffen. Das wäre schon, da müssen wir fast einen Preis verleihen, diesem Satya Nadella. So. Und dann schauen wir weiter. Azure beschleunigt sich. Auch Windows OEM zieht wieder an, interessanterweise. So, also sowohl Heim-PCs als auch kommerziell. Xbox beschleunigt sich deutlich wieder. Search and Advertising, also Bing, geht wieder hoch leicht. Allein die Devices, also Microsoft Surface und was sie noch so verkaufen, Tastaturen, Mäuse, das ist immer noch das vierte Quartal in Folge jetzt deutlich rezessiv. Aber ansonsten, ich würde sagen, rosige Zahlen. Mich wundert fast, also man kann natürlich sagen, ob der schieren Größe, also Microsoft hat 100 Milliarden gewonnen, hat einen SAP hinzugewonnen heute. Aber ich hätte es noch deutlicher gesehen. Also die Cloud-Zahlen sind schon sehr vielversprechend. Und du weißt ja nicht, die Frage ist ja jetzt, wie modellierst du das weiter? Also sagst du jetzt, das geht, das ist immerhin nicht gesunken und von 26 auf 28% Wachstum hochgegangen? Oder beschleunigt sich das und ist im nächsten Quartal wieder über 30 sogar? Das ist schon spannend. Disclosure, ich habe Microsoft Shares, aber ich wäre auch mit den Google-Ergebnissen zufrieden, wobei da würde das, wie gesagt, das Cloud-Ergebnis so ein bisschen das verhageln, aber bei Microsoft sieht es eigentlich sehr gut aus. In fast allen Geschäftsbereichen sieht man eine klare Trendumkehr. Das ist, glaube ich, was der Markt auch so ein bisschen braucht, dass die großen, wirklich, wirklich großen Unternehmen nicht mehr schrumpfen gegenüber dem Vorjahr, sondern erstmals wieder wachsen. Und die Vermutung ist so ein bisschen, wir haben das Valley gesehen oder Rock Bottom gesehen, aber es kann natürlich, es gibt trotzdem das Szenario, wo die steigenden Zinsen, Autokredite, Häuser, zieht Haushaltsbudget ab, du kannst weniger Geld ausgeben. Es gibt eine Xbox weniger unterm Fernseher, es werden Computer später angeschafft. Firmen sparen weiter, also es ist noch nicht vorüber, glaube ich. Aber Status heute haben wir ein lokales Minimum im Vorquartal gesehen und es sieht aus wie eine Trendumkehr, zumindest bei Microsoft, auch bei Google im Advertising-Business, nicht im Cloud-Business bei Google. Also, das lasst uns doch alles schon freudig strahlen. Hast du sonst noch irgendwas hier währenddessen im Blätterwald gelesen zu Microsoft?
Nee, einfach nur gut. Azure.
Dann gehen wir weiter zu Schnapp.
Da warst du das letzte Mal auf jeden Fall skeptisch.
Da war ich skeptisch letztes Mal. Also gut ist, dass sie auch wieder wachsen. Also der Werbemarkt scheint sich ein bisschen entlastet. Also sie sagen noch, dass es angespannt bleibt und viele Brand-Advertiser noch nicht zurückkehren. Aber man sieht ja auch eine leichte Umkehr. Also sie machen nach zwei negativen Quartalen und einem stagnierenden jetzt 5% Wachstum gegenüber dem Vorjahr immerhin. Das ist ja besser als nichts. Und dann haben sie aber die Kosten nicht so gut im Griff wie die anderen. Und zwar, die Kosten sind plus minus null. Die waren im Vorquartal aber minus 8%. Also jetzt hat man irgendwie die Kostendisziplin schon wieder ein bisschen aufgegeben. Und deswegen verschlechtert sich jetzt, Moment, bei stagnierenden Costs, Operating Expenses, warum verschlechtert sich das Ergebnis so stark? Ah, der Rohertrag muss gesunken. Oh ja. Achso, das habe ich gerade übersehen. Also ihre Cost of Revenues sind 30% gestiegen. Warum ist, also irgendjemand muss ihnen einen sehr teuren Cloud-Vertrag übergeholfen haben oder so. Weiß nicht, muss man vielleicht auf einen Kommentar noch warten. Aber ihre Cost of Revenues, also die Kosten der Erbringung der Leistung, sind von 415 Millionen, wenn ich das richtig sehe, auf 556 Millionen. Sekunde, ich überprüfe das nochmal kurz. Das ist ja so groß. Der Vorjahreswert stimmt nicht. Das hätten 466,757 sein müssen. Aber dann sind sie trotzdem noch um satte 20% gestiegen. Sekunde, stimmt das Endergebnis hier? 1,6,8,5,2,3, ja. Also der Rohertrag ist gesunken auf jeden Fall, trotz steigendes Ergebnis, weil die Cost of Revenues gestiegen sind. Und dadurch hat sich das Ergebnis verschlechtert, leider. Und zwar auf minus 32% operative Marge, noch ein bisschen schlechter als im Vorjahr. Also sie machen 380 Millionen Verlust operativ. Wen das schockt, der sei ein bisschen beruhigt, dass das nur Buchverluste sind. Also das wird es sind nicht Buchverluste, sondern es wird in Aktien bezahlt. Allein die Share-Based Compensation ist 360 Millionen, also fast der gesamte Verlust. Der operative Cashflow ist nämlich sogar leicht positiv. Also es sind Abschreibungen und Share-Based Compensation, die zu diesen Verlusten führen nach GAAP. Jetzt schauen wir mal. Also das Wachstum beschleunigt sich wieder leicht, die Rohmarge verschlechtert sich aber von 58,6 auf 53%. Ich finde das ziemlich schlimm, ehrlich gesagt. Könnte sich mit einem wirklich anziehenden Werbemarkt aber auch schnell wieder verbessern. Kostendisziplin ist so mittel. Ich würde sie ein klein bisschen unverändert oder ein klein bisschen schwächer sehen, aber nicht deutlich besser. Was sagt der Markt?
Der Markt ist erst nach oben gegangen. Und jetzt ist er wieder unverändert. Also es war kurzfristig plus 5% und jetzt ist es wieder aktuell minus 1.
Ja, plus 5% war bestimmt das Headline Revenue am Anfang. Das sieht ja gut aus, aber insgesamt sind die Zahlen nicht wirklich gut, würde ich sagen. Also ich bin nicht überzeugt, leider. Und dann Teladoc kommt noch raus heute. Das machen wir jetzt in der Sendung nicht. Das hat, glaube ich, nicht so ein breites Interesse. Wenn doch, sagt uns das gerne auf Discord. Das ist morgen früh oder heute früh, wenn ihr das hört, ist das schon im doppelgänger.io/sheet drin. Da kann man es nachschauen, aber wir würden jetzt nicht teure Sendezeit dafür vergeuden, damit ihr euch anderen Podcasts oder Musik oder eure Arbeit oder was auch immer widmen könnt, dem ihr euch widmen wollt.
Und wir endlich schlafen gehen können.
Und glücklich schlafen gehen können. Ich muss ja noch Teladoc eintragen. Aber es interessiert ja auch niemand, oder? Wen interessiert das?
Mm,
ja. Die komischen Fonds waren da drin, die deutschen Wachstumsfonds waren da, glaube ich, tief investiert. Okay, na gut, aber die haben ja ihre eigenen Wundertools, für die muss ich es auch nicht eintragen. Aber ich mache es trotzdem. Bis Samstag.
Peace. Vielen Dank, dass du alles schön hier eingetragen hast. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Peace. Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler, recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger Discord Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast@doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.